Mein Name ist Steffi, für alle, die mich nicht kennen. Ich durfte auch einige Jahre in Jerusalem sein, zusammen mit Guido, 7 Jahre insgesamt. Das war eine sehr schöne Zeit und ich bin ganz neidisch auf Michael und Elsa. Nein, ich weiß, es ist auch eine harte Zeit, oft da zu sein. Es ist beides. Es ist sehr schön und manchmal auch sehr hart. Von daher können wir auch immer für euch und das Team beten. Thema, das mir gegeben wurde, ist Begegnungen in Jerusalem, im Heiligen Land. Da darf ich euch ein bisschen was erzählen. Und die Altstadt Jerusalems und andere Orte, die sind für mich eigentlich zu so einem lebendigen Gebetsgarten geworden oder Bibelparcours. Manchmal hat man das ja, kennt man das ja am Kirchentag vielleicht oder am Christiwell oder so, geht man durch so einen Bibelparcours oder Gebetsgarten oder manche Gemeinden bieten das auch zu Ostern an. Und das bleibt natürlich immer ein bisschen Stückwerk, aber wenn man mal im Heiligen Land gewesen ist, sage ich jetzt mal, um weder Israel noch Palästina oder palästinensische Autonomiegebiete ständig sagen zu müssen, also wenn man mal im Heiligen Land gewesen ist, dann ist das da irgendwie so ein wahnsinnig großer Gebetsgarten und Bibelparcours, so ist es mir zumindest vorgekommen. Ihr werdet es nachher noch hören, nur 3 Minuten von unserem Haus entfernt befindet sich ja zum Beispiel der Hügel Golgatha, das Grab, der Ort der Grablegung Jesu, der Kreuzigung Jesu, Grablegung, auch der Auferstehung. Und ja, das ist immer wieder so ein bisschen auch, das sprengt so den Verstand, wenn man weiß, ich wohne hier 3 Minuten entfernt von einem Ort, der eigentlich für viele Christen der wichtigste auf der Welt ist und wo viele Christen aus aller Welt hinpilgern. Ja, und wir gehen dann manchmal so da mit unseren Plastikeinkaufstüten, in Israel herrscht ja noch kein Plastiktütenverbot, gehen wir dann so an der Grabeskirche vorbei und dann dachte ich immer so, hier kommen Menschen aus aller Welt hin und für die ist das die One-in-a-Lifetime-Journey, einmal im Leben reisen die dahin und ich latsche da so mit meinen Plastiktüten vorbei. Aber ich habe es einfach auch oft, es geht ja so um Begegnungen, in Jerusalem heute ist unser Thema, ich habe es einfach auch oft genossen, mal bewusst die Plastiktüten beiseite zu lassen und einfach zu sagen, so, jetzt ist zwar heute noch Putzen dran oder Gäste empfangen, aber jetzt gehe ich auch mal für 5 Minuten oder 10 Minuten in die Grabeskirche, setz mich hin und genieße einfach die Gegenwart Gottes, die da auch zu finden ist. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das funktioniert. Vielen Dank. Giovanni, dankeschön. Genau, also hier seht ihr mal so ein Bild oben von der Kapelle, die auf dem Hügel Golgatha errichtet wurde. Das kann man sich heute natürlich nur noch schwer vorstellen. Als westlicher Christ denkt man immer, hätten die doch diese Plätze nur so gelassen, ja, noch so den Hügel und alles. Aber die Christen haben das halt recht früh überbaut mit sehr schönen Gebäuden, um zu sagen, das ist ein wichtiger Ort, den wollen wir ehren. Und da habe ich auch manchmal gesessen und vielleicht mich auch unter das Kreuz gebeugt, so wie man es im linken oberen Bild sieht, wie das viele Christen machen, um zu sagen, ja, Jesus, hier bist du für mich gestorben und gekreuzigt worden, gestorben. Aber wenige Meter entfernt kann man eben auch noch die Stelle sehen, auch mit einer kleinen Kapelle überbaut, wo Jesus auferstanden ist. Und ja, das finde ich ganz klasse, dass wir da wirklich einfach ganz nah an die Wurzeln unseres christlichen Glaubens kommen können. Dann an jedem Palmsonntag, das war auch immer für alle, die in Jerusalem, auch im Johanniterhospiz waren, ein besonderer Ort, gibt es so eine Palmsonntagsprozession. Ein bisschen anders vielleicht als hier in vielen katholischen Gemeinden. Da ist dann der ganze Ölberg voller Menschen. Links unten ist übrigens Annette, falls ihr sie nicht erkennt, Guido und Annette. Guido rechts, Annette links, genau. Annette wird es sein. Wenn ich es jetzt nicht dazu gesagt hätte. Nein, genau, also da seht ihr, das ist so ein riesiger Palmsonntagsgebetszug von Christen aus allen Ländern der Erde, die dann, Tausende von Pilgern, die dann da entlang gehen, ihre Gesänge singen. Michael und Elsa und ihr Team waren da sicherlich auch schon oft dabei. Und es ist einfach herrlich zu sehen, wir ziehen da so den Ölberg hinab und es ist so, als ob Jesus tatsächlich mitten unter uns ist. Und auch da kommen ja viele Leute hin, weil sie sagen, ja, ich will das erleben, vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, ne, wie das hier war, vielleicht wie Jesus den Ölberg hinuntergeritten ist, nach Jerusalem, wie die Leute ihm zugejubelt haben mit Palmzweigen und dann wenig später, ein paar Tage später vielleicht zu rufen, kreuzigt ihn. Also das sind immer so einfach beeindruckende Begegnungen. Einmal habe ich auch mit meiner Freundin, der Conny Holz, die wird dann im zweiten Gottesdienst wahrscheinlich da sein, bin ich den Kreuzweg der Franziskaner mal ganz bewusst mitgegangen. Es gibt ja viele, das ist jetzt eher, da sind jetzt auch arabische Christen im unteren Bild, die den Kreuzweg gehen. Das sieht man ja immer so in den Nachrichten. Ne? Am Karfreitag gibt's dann immer die Bilder auch im ersten Fernsehen aus Jerusalem. Und da denkt man sich, was machen die eigentlich da? Aber wenn man mal da gewesen ist, dann ist das schon ganz faszinierend, wie viele Leute den Kreuzweg Jesu nachgehen und auch dort Begegnungen mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen machen können. Mir ist das auch so gegangen, als ich eben mit Conny Holz da mal bewusst mitgegangen bin. Viele Gesänge konnten wir auch nicht mitsingen, weil es auch auf Latein war oder mitreden. Aber es war einfach eine sehr beeindruckende Begegnung. Zu sehen auch, wie viele Menschen da wirklich nicht nur äußerlich, sondern auch ganz mit ihrem Herzen dabei sind und sagen, ich will jetzt hier diesen letzten Schmerzensweg Jesu mitgehen. Und ich wünsche mir eine neue Begegnung mit Gott, eine neue Begegnung mit Jesus in meinem Leben. Eine sehr schöne Begegnung war auch immer am Ostermorgen, der natürlich in vielen Kirchen in Jerusalem genauso wie hier gefeiert wird. Aber eine ganz besondere Sache war für mich jetzt persönlich, auch für manche der Leute, die in Jerusalem schon gearbeitet haben, der Ostermorgen im Gartengrab. Das ist eine alte Grabstätte, auch aus dem ersten Jahrhundert. Da gehen viele westliche Christen gerne hin. Es ist nicht die archäologisch wahrscheinliche Stätte wo Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, sondern es ist aber ein Grab so aus dem ersten Jahrhundert. Da gehen viele gerne hin, weil es in einem wunderschönen Garten ist. Gibt's noch eine alte Zisterne und eben dieses Grab. Und da gibt's einen schönen Ostermorgen-Gottesdienst, Auferstehungsgottesdienst. Und wir haben da oft gestanden, im Pulk von Menschen angestanden am Gartengrab, dass man da reinkommt, frühmorgens, ich weiß nicht, um 5 oder 6. Und da wurde es so langsam hell und die Vögel haben angefangen zu zwitschern. So ein bisschen wie hier, wenn man Ostermorgen-Gottesdienst feiert in der Kirche. Aber da halt dann, ja, mit diesem Setting Jerusalem. Und hier ist auch so ein altes Grab. Das könnte so ähnlich gewesen sein wie damals am Ostermorgen. Und dann da mit vielen Christen zu feiern, eher aus einer modernen Lobpreiskultur, haben wir viele Worship-Lieder gesungen und das war für mich auch ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und da ist es mir manchmal erst so richtig gedämmert, ja, Jesus ist wirklich auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, er hat gesiegt. Ja, und am Heiligabend gab es auch Gelegenheit, natürlich Jesus zu begegnen, das ganze Jahr über, auch hier in Deutschland, ist ja klar, aber unser Thema ist ja heute Jerusalem und das Johanniterhospiz. Und am Heiligabend war es immer für mich auch eine besondere Sache, wenn wir nach Bethlehem gepilgert sind, das machen ja Elsa und Michael und die Volontäre heute auch noch, ist gar nicht so weit, 8 Kilometer nur von Jerusalem entfernt. Und ich bin da noch einmal mitgegangen, weil ich zu lauffaul war, aber sonst bin ich dann vielleicht mit dem Auto gefahren oder zu Hause geblieben. Aber das eine Mal, wo ich da auch mitgelaufen bin, nach Bethlehem in die Geburtskirche, das war grandios, auch am Heiligen Abend, zusammen mit Menschen aus aller Welt einfach in der Geburtsgrotte die Geburt Jesu zu feiern. Hier seht ihr die Geburtskirche, ist da so ein bisschen, das ist jetzt schon ein Jahr her oder so, da war sie noch, wird gerade restauriert. Die ist dann noch aus dem 5. 6. Jahrhundert, so in ihren Grundzügen. Kaiser Justinian hat sie gebaut über dem Ort, über der Grotte, wo Jesus geboren wurde, wie es uns die Christen aus dem Orient bezeugen. Ja, das war für mich auch spannend. Dann mit Leuten aus aller Welt, da sehen wir oben rechts, wie sich Menschen auch so, da ist so ein Ort, wo man gesagt hat, also hier könnte der Ort sein, wo Jesus geboren wurde, innerhalb dieser Grotte, weiß man natürlich nicht ganz genau, aber da kommen Menschen aus aller Welt hin und beten zu Jesus. Wir waren da mit Freunden auch, mit Kindern, die haben das da nicht ganz so ernst genommen. Unten seht ihr das, für alle, die Michelle und Gideon Rath noch kennen, das sind die Kinder von Raths, sind mittlerweile auch ein bisschen größer geworden. Genau, aber das war toll, da zu singen, ich stehe an deiner Krippen hier, mit vielleicht anderen deutschen Pilgern. Das ist manchmal möglich, dass man da so einen kleinen Moment hat und dann steht man an dem Ort, wo tatsächlich Jesus geboren ist, an der Überlieferung nach und einer sehr guten, gut überlieferten mündlichen Tradition nach. Im 4. Jahrhundert wurde dann schon die Kirche darüber gebaut und vorher haben sich die Leute das immer mündlich weitergegeben in Bethlehem und Umgebung. Hier war der Ort, wo Jesus geboren wurde. Ja, zu Hause bei Jesus sein, das habe ich so ein bisschen in diesen Jahren in Israel empfunden. Wie gesagt, man kann überall bei Gott zu Hause sein, das ist ganz klar. Aber es muss ja irgendeinen Grund haben, warum Gott seinen Sohn Jesus nicht auf irgendeinem Olymp hat zur Welt kommen lassen oder in der geistigen Realität, sondern wirklich, wie wir Christen glauben, in diesem kleinen, unbedeutenden Land Israel, palästinensische Autonomiegebiete, heiliges Land, Schrägstrich. Genau, also in diesem Gebiet, an einem konkreten Ort, hat er seinen Sohn zur Welt kommen lassen. In Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen, in Galiläa gelebt und gearbeitet, sage ich mal, auch in Juda natürlich, in Jerusalem Jerusalem gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Das muss eine Bedeutung haben für uns Christen oder auch ja für die ersten Anhänger Jesu, die ja alle noch Juden waren. Also ich denke, es ist auf alle Fälle, das Heilige Land ist eine Reise wert. Ein Satz noch zu den biblischen Landschaften. Auch die biblischen Landschaften, wenn man mal über Jerusalem hinausgeht, sprechen von Gott und von seiner Größe, von seiner Geschichte mit dem Volk und von Jesus natürlich auch. Hier sehen wir rechts unten ist so das Jordantal, oben links die Wüste Juda. Jesus selbst hat ja ganz oft Beispiele verwendet aus der Natur, aus den biblischen Landschaften. Zum Beispiel sagt er an einer Stelle, seht die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Oder er hat auch gesagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Hier noch ein Bild von einer deutschen Künstlerin, die in Bethlehem lebt, mit einem arabischen Christen verheiratet ist, Marlene Schachwan. Manche kennen sie vielleicht schon, ihr Marlene Schachwan wohnt in Bejala. Und sie malt diese biblischen Landschaften, weil die natürlich überall um sie herum sind und weil die auch mit unserem Glauben verbunden sind. Israel ist ja das Land der Steine, wird es auch oft genannt. Und auch die Steine sind nicht so gering, als dass sie in der Bibel erwähnt werden würden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, heißt es im Psalm 118. Und Jesus hat gesagt, ich sage euch, wenn diese, also die Menschen, schweigen werden, so werden die Steine schreien. Also Jesus und auch natürlich die Propheten, das Alte Testament und das Neue Testament, arbeitet auch mit der Umwelt der Bibel, mit den Landschaften. Die Landschaften sprechen zu uns. Ein bekannter Benediktinerpater Bargil Pixner ist jetzt schon verstorben, aber für viele, die länger in Jerusalem waren, ist er eine sehr bekannte und auch schillernde Persönlichkeit, gehörte da zur Domitio-Abtei und hat lange am See Genezareth gelebt. Der hat einmal gesagt, fünf Evangelien schildern das Leben Jesu. Vier findest du in Büchern, eines in der Landschaft. Liest du das fünfte, eröffnet sich dir die Welt der vier. Auch ganz spannend. Also auch biblische Landschaften können zu uns von der Geschichte Gottes mit seinem Volk und von seiner Größe reden. Er hat auch noch gesagt, ein sehr schöner Ausspruch, wie ich finde, und ich habe das ähnlich erlebt, wenn ich hier am Ufer des See Genezareth entlang gehe, dann scheint es mir, als käme mir Jesus entgegen, mitten aus dem Dunst des Morgennebels oder dem Farbenspiel des Abendrots. Komm auch du und begegne ihm in diesem Land, das ihn trug. Ja, ich denke, alle, die schon mal länger in Jerusalem waren und dazu Gast, die können das sagen. Es ist nicht heilsrelevant, aber es ist auch nicht ganz unerheblich, mal im Heiligen Land gewesen zu sein. Mir ist zumindest ist es so gegangen, dass mir die Bibel da nochmal viel lebendiger geworden ist und Gott auch viel lebendiger und viel näher gekommen ist, weil ich das Gefühl habe, ich war hier mal eine Zeit lang zu Hause in dem Land, das Jesus getragen hat sozusagen. Ja, noch zwei Punkte, die sind aber kürzer als der erste, also keine Angst. Begegnung mit anderen Religionen. Es geht ja um Begegnung in Jerusalem und da werden wir auch nachher sicherlich noch vieles hören. Begegnung mit anderen Religionen, das war für mich auch so etwas, was meinen Horizont total erweitert hat und manchmal auch sehr herausgefordert hat. Religion und Glaube ist anders als hier in Deutschland, wobei das ändert sich jetzt auch ein bisschen durch die Geflüchteten aus muslimischem Hintergrund, auch die zu uns kommen, die sicher auch gerne von ihrem Glauben reden. Aber so sagen wir mal, bis vor 15, 20 Jahren war ja Glaube hier eigentlich ein Tabuthema. Da hat man mit dem Friseur über alles geredet, über seine inneren Seelennöte, aber nicht über den Glauben zum Beispiel. Und das habe ich da wohltuend anders erlebt, dass Leute wirklich auch sagen, was glaubst du denn? Bist du Christ oder was bist du? Und ich fand es immer ganz spannend, jetzt zum Beispiel mit arabischen Shopkeepern, also wir kaufen ja vieles in der Altstadt ein oder das meiste, was wir im Gästebetrieb und für uns selber brauchen bis heute. Und da kommt man viel mit arabischen Menschen in Kontakt, arabischen Christen, aber auch arabischen Muslimen. Und manche von den muslimischen Geschäftsbetreibern, die haben dann gesagt, sag mal, was seid ihr eigentlich? Seid ihr so eine Art Kloster? Und was glaubt ihr eigentlich? Glaubt ihr jetzt an drei Götter? Das ist bei Muslimen auch oft vielleicht ein weit verbreitetes Missverständnis, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung zumindest sagen. Und dann war man schon mittendrin im Gespräch. Ja, ich habe das Gespräch nicht gesucht. Ich bin von Natur aus kein besonders evangelistischer Typ, aber ich fand das irgendwie spannend, dass Glaube da wirklich ein Thema ist und dass man auch gefragt wird. Oder auch nach seinen, wir haben oft auch in der Deutschen Erlöserkirche, die ja auch ganz nahe beim Johanniter Hospiz ist, Gemeindeabende gehabt, wo es auch Begegnungen mit jüdischen Menschen gab. Und da ist mir noch ganz eindrücklich, dass ein Oberrabbiner von Israel damals zu uns sagte bei einem Gemeindeabend, da haben wir so über christliche und jüdische Messias-Vorstellungen diskutiert. Und da sagte er, naja, wir warten einfach ab, dann werden wir ja sehen, wer der Messias ist, der am Ende der Tage wiederkommt. Das fand ich irgendwie lustig. Also so, genau, humorvoll, gechillt, so. Schön fand ich auch, dass wir mit jüdischen Menschen zusammen, die dann eher aus so einem liberalen Umfeld kommen, ja, also ganz, ganz fromme, sehr orthodoxe Juden, hätten wahrscheinlich nicht mit uns Weihnachten gefeiert, aber wir hatten so einige Freunde, und das, denke ich, ist auch noch bis heute so, die kommen gerne und manche haben sogar gerne mit uns Weihnachten gefeiert. Und einmal haben wir dann so eine Art Weinukka-Feier gemacht. Also Chanukka fällt ja immer so mit Weihnachten ein bisschen zusammen. Und da sieht man das, da haben wir Weihnachtslieder gesungen. Und für mich war es ganz bewegend, dass sie das gerne mitsingen wollen. Die kommen ja oft auch, sind aus Amerika oder so eingewandert nach Israel, vielleicht auch in Israel geboren, und sagen, ach, wir wollen gerne mal sehen, wie feiern denn Christen Weihnachten? Ja, das ist so, wie wenn wir jetzt ist ja gerade Ramadan, zum Fastenbrechen an die Mensa gehen, wobei das eben noch persönlicher ist. Da kommen also Leute in dein Haus und sagen, wir möchten sehen, wie feiern Christen Weihnachten. Und bewegend war für mich, dass wir gesungen haben, Noel, Noel, born is the King of Israel. Und ich dachte dann so, wissen die eigentlich, was sie da singen? Ja, also das fand ich ganz spannend. Und wir haben natürlich auch für sie gebetet, aber genau, ihnen natürlich auch Wertschätzung entgegengebracht, ihrem eigenen Glauben gegenüber. Aber so diese Offenheit, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Begegnungen mit anderen Religionen. Eine Begegnung möchte ich euch noch schildern, bevor ich dann noch in einem letzten kurzen Punkt zu den christlichen Konfessionen komme. Es gab da und zu unserer Zeit einen Oberrabbiner, den habe ich gerade schon mal erwähnt, Mordechai Piron, der als 16-jähriger Junge in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts vor den Nazis aus Wien nach Palästina geflohen ist. Damals hieß es noch Palästina, und auch eine neue Heimat fand in diesem Land. Und der sagte einen Satz, da haben wir so ein bisschen über den Konflikt geredet zwischen den semitischen Völkern, quasi zwischen den Arabern und den Juden. Und da hat er einen Satz gesagt, den ich so schnell nicht vergessen werde. Frieden wird es nur geben, wenn alle weinen. Die einen über das, was sie aufgeben mussten, die anderen über das, was sie nicht bekommen haben. Das fand ich einen sehr weisen Satz. Und auch das ist so eine Spannung, in der wir oft stehen, auch Michael und Elsa und das jetzige Team, dass wir viele Begegnungen auch mit Gästen haben, die entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen, also die entweder total pro-israelisch sind oder total pro-arabisch. Und da ist es eine sehr große Herausforderung, dann immer auch gelassen zu bleiben und freundlich und auch im Zusammenspiel mit den Gästen oder den Leuten, die ins Haus kommen, auch tagsüber Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen, aber vielleicht auch manchmal so einen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, ja, aber schau doch mal, wie sieht's denn von der anderen Seite, der jeweils anderen Seite her aus? Da haben wir immer versucht, so einen Mittelweg zu gehen. Nicht immer ist das sicherlich gelungen, aber das sind auch sehr spannende Begegnungen gewesen. Zum Schluss noch ein Ausblick auf die beglückende und manchmal auch sehr verwirrende Vielfalt der christlichen Konfessionen im Heiligen Land. Einer meiner Aha-Momente, oh, das ist nochmal hier ein Bild, genau, also ich habe jetzt nochmal Frauen rausgesucht, Männer sieht man ja oft genug. Genau, also oben einige muslimische Frauen, die auf einem privaten Dach stehen, denke ich, das wird ein Privatdach sein, ich weiß gar nicht genau, wo das ist, und auf den Felsendom schauen, auf den Tempelberg, wo freitags natürlich auch viele muslimische Menschen beten. Und unten, das soll jetzt nicht heißen, dass alle israelische Soldaten sind, das ist ja oft das Bild, was arabische Menschen leider von Juden haben, jeder Jude ist ein Soldat, das stimmt ja nicht, aber es ist nun mal so, dass man als junger Mensch in Israel viel, viel Zeit auch verloren geht fürs Militär. 2 oder 3 Jahre, und ich weiß nicht, wie es im Moment ist. Als wir da waren, konnte man sich da kaum drum drücken. Und ja, das sind auch Menschen, die Hoffnung haben für ihre Zukunft auf beiden Seiten. Araber und muslimische und christliche Araber und jüdische Israelis, die haben Hoffnung für ihre Zukunft. Die wollen ja gemeinsam in diesem Land leben. Die wollen sich nicht bekriegen, sondern sie wollen einfach glücklich sein und ihren Kindern eine gute Zukunft bieten können. Und ja, da können wir als Christen noch immer beten. Wir haben da verschiedene Begegnungen auch über die Jahre gehabt. Alle Menschen, die jemals da im Johanniterhospiz waren. Und das zerreißt einem manchmal so das Herz, ja, dass man denkt, man kann da vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber wir können beten. Wenn wir nichts mehr tun können, dann können wir immer noch beten für die Völker des Heiligen Landes. Wir können auch beten für die arabischen und Christen aus anderen Hintergründen. Bewegend war für mich die Osternacht in Jerusalem. Das war so ein bisschen wie Christival oder Kirchentag in einem, in der Grabeskirche. Da gab es zum Beispiel die orthodoxen, russisch-orthodoxen Frauen, die beten, oder Armenier, die da mit ihrem Priester ins Gespräch kommen, das junge armenische Paar, was man rechts unten sieht. Oder es gab die Äthiopier, die oben auf dem Dach der Grabeskirche Ostern gefeiert haben. Und ich konnte nichts verstehen von dem, was sie gesagt haben. Aber das eine Wort konnte ich verstehen, Jesus. Und da wusste ich, ja, es irgendwie, und von der Atmosphäre her wusste ich, okay, sehen anders aus, sprechen anders, ich kann sie nicht verstehen. Aber wir sind eins in Jesus, in Gott. Und Gott hat überall, in jedem Land sein Volk. Und besonders divers, besonders vielfältig ist es tatsächlich auch in Israel. Oder wenn man dann die koptischen, die ägyptischen Christen gehört hat in der Osternacht, die ihre wehmütigen, melodiösen Lieder anstimmen, dann hat das einem so einen Vorgeschmack gegeben darauf, wie es vielleicht mal im Himmel sein wird. Ja, wenn Menschen aus allen Nationen und Sprachen, und nicht nur die, sondern ja sogar die Geschöpfe, die im Meer sind und auf der Erde und so, ich habe das neulich nochmal nachgelesen, also alle, nicht nur die Menschen, auch die Tiere stimmen dann in das Lob Gottes mit ein. Und da werden wir dann letztlich alle vereint sein, auch wenn uns jetzt manches vielleicht noch trennt oder man die anderen nicht versteht. Ja, zum Schluss noch ein letztes Bild, was wir auch spannend fanden an den Begegnungen, war immer wieder die Begegnung mit messianischen Juden. Es gibt ja auch Juden heute noch immer, wie auch zur ersten Zeit der Urkirche, die an Jesus glauben. Messianische Juden, die sitzen so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Für die orthodoxen Juden sind sie keine Juden, und für die Christen sind sie auch oft auch keine richtigen Christen, also es ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt viele Gemeinden von messianischen Gläubigen mittlerweile im Heiligen Land. Und sehr bewegend fand ich da eine Begegnung. Das ist so ein Gebetskreis, den man da sieht, von katholischen Christen, evangelischen Christen, arabischen Christen und jüdischen Christen, also Juden, die an Jesus als den Messias glauben. Und die haben alle zusammen gebetet. Und da durften wir ein paar Mal mit dabei sein. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich Hoffnung. Das ist zwar auch wieder nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, aber in Jesus können auch Wunder passieren. Und das ist mein Gebet auch für das Heilige Land, für alle Menschen, die da leben. Amen.